Was zieht dich immer wieder hierher in den Gottesdienst? Denn wenn wir ehrlich sind, du kannst begabtere Prediger im Internet hören, du kannst klare Musik über CD oder sonst wie hören, es gibt mehr Sozialarbeit in anderen Einrichtungen. Was zieht dich hierher? Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 24, dass Gott den Leib zusammengesetzt hat. Und er möchte Gemeinschaft haben, dass wir, wenn wir zusammenkommen, als ein Leib funktionieren. Und das kannst du weder im Internet, noch auf CD, noch in anderen Einrichtungen haben. Und Gott setzt es zusammen und möchte, dass wir eben diese Gemeinschaft unter seiner Führung genießen. Also ein gutes Miteinander ist möglich und wir wollen dafür 6 Voraussetzungen sehen. Und fangen dazu an in Römer 12, Vers 1. Okay. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Nenne die erste Voraussetzung, bedenke Gottes Gnade. Die Grundlage für alles, was gleich kommt. Du sagst, warte mal, Römer 12, das ist doch bekannt. Ja, ich möchte die ersten 2 Verse relativ kompakt machen, weil die häufig verkündigt werden und vielleicht einige von euch kennen sie auswendig. Aber der Rest folgt auf dieser Grundlage. Deswegen möchte ich den noch einmal legen. Aber die ganzen anderen Anweisungen beruhen auf dieser Aussage, auf der Grundlage der Gnade Gottes. Ja, ich ermahne euch durch die Erbarmung Gottes. Gemeint ist hier all das, was Gott zuvor schon im Römerbrief gelehrt hat. Nämlich, dass Gott aus Gnade ewiges Leben schenkt. Gott argumentiert im Römerbrief, dass wir alle gesündigt haben und Gottes Urteil, nämlich den Tod, verdient haben. Aber Christus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir, wenn wir ihm vertrauen, ewiges Leben haben. Bekannte Verse Römer 3, 23 und 24, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch seine Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wenn er jetzt also schreibt und sagt, ich ermahne euch nun, Bruder, durch die Erbarmung Gottes, dann sagt er, okay, alles, was ich euch jetzt sagen möchte, ist auf der Grundlage dessen, dass wir gesündigt haben, wir durch unsere Sünde getrennt waren von Gott, aber Gott in seiner Liebe Christus gesandt hat, damit wir aus Gnade, durch Glauben, ewiges Leben haben. Also es ist nicht, tu diese Sachen und benimm dich und dann wird's gut, sondern zu sagen, okay, wenn du dieses verstanden hast, dann ist das die Basis, ist das die Grundlage für die weiteren Anweisung und für ein gutes Miteinander. Denn das ist, was uns verbindet. Wenn du dich umschaust in unserer Gemeinde, wir sind nicht alle gleich. Wir sind sehr unterschiedlich in unseren Interessen, in unseren Hintergründen, in unseren Nationalitäten, in den Sprachen, weil ich glaube, alle hier verstehen soweit Deutsch. Aber ja, wir sind ganz unterschiedlich. Was uns verbindet, ist Christus. Und ist das Vertrauen in ihn. Und wie er das für uns bewirkt hat, das wollen wir nachher auch gedenken. Wir werden Abendmahl feiern. Und es ist einfach eine Erinnerung für uns. Das ist, was uns Leben geschenkt hat. Das ist, was uns Hoffnung gibt. Das ist, was Gott für uns getan hat, um uns mit sich zu versöhnen. So bedenke Gottes Gnade. Aber dann fährt dieser Vers fort. Nicht nur sollen wir die Erbarmung Gottes erinnern, sondern wir sollen dann eure Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also die zweite Voraussetzung für ein gutes Miteinander ist, stelle dich Gott zur Verfügung. Die Bibel vergleicht Gott mit einem Töpfer und uns mit Ton. Wenn du mitliest in Römer 9, nur ein paar Seiten vorher, dort steht genau das in den Versen 20 und 21. Römer 9, Vers 20. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Also Gott gebraucht dieses Bild hier und sagte, ich bin wie der Töpfer und ihr seid wie der Ton und ich möchte euch formen. Aber wie beim Ton, wann kannst du Ton formen? Wenn er weich ist. Wenn du ihn trocknen lässt, dann ist er hart und wenn du dann versuchst, ihn zu formen, geht's kaputt. Ja, das funktioniert nicht. Okay. Deswegen stelle dich Gott zur Verfügung. Sei weich für seine Führung, wenn du so sprechen möchtest. Lass ihn arbeiten, lass ihn formen, wie er weiß, dass es am besten ist, dass du ein individuelles Gefäß für seine Herrlichkeit, für seinen Gebrauch sein kannst. Er will nicht alle identisch haben. Wir kommen dazu noch. Er will nicht, hat nicht einmal dieses, wie heutzutage in den Maschinen, ne? Einmal dieser Druck runter, fertig, kommt auf das Regal, nächste. Sondern er formt uns wie ein Töpfer. Es ist individuell, es ist ein persönliches Meisterstück, das Gott tut. Und er beschreibt hier auch, dass er sagte, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Daher haben wir das deutsche Wort aus dem Griechischen hier, das deutsche Wort logisch. Es ist der logische Gottesdienst, es ist die logische Schlussfolgerung, wenn wir verstanden haben, wie gnädig Gott mit uns gewesen ist. Dass er nicht gesagt hat, ich habe dein voriges Leben gesehen, ich habe gesehen, wie du mich ignoriert hast, ich habe gesehen, wie du meine Gebote gebrochen hast, ich nehme mal diesen Krug, dein bisheriges Leben und mache einmal so und alles in tausend Scherben. Sondern er sagt, nein, ich will dich neu machen. Und du sollst meine Vergebung, meine Gnade erfahren. Und wenn du dieses erlaubst, dann kann ich dich formen und er kann uns gebrauchen. Gott will aber gar nicht so sehr, wenn es hier von einem Opfer spricht, dass wir für ihn sterben, sondern vielmehr, dass wir für ihn leben. Wie sagt er, dass ihr euch zur Verfügung stellt als ein lebendiges Opfer. Die Juden kannten die Totenopfer. Das waren die ganzen Opfertiere, die sie gebracht haben. Er sagte, natürlich, Paulus sagt an anderer Stelle, für abwesend zu sein von diesem Leib, zu sterben, ist anwesend zu sein beim Herrn. Das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir haben. Aber im Moment sind wir hier. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Egal, wie du sagst, da ist schon so viel schiefgegangen, egal wie viele Abhängigkeiten du hattest oder hast, Gott sagt, solange du hier bist, bin ich noch nicht fertig mit dir. Ich möchte dich weiter formen, ich möchte dich gebrauchen. Ein wohlgefälliges Opfer für den Herrn ist, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Unser Leben als ein Opfer für ihn, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, das, was wir gelernt haben, dass wir sagen, Gott, gebrauche du es, wie du magst. Ich stehe dir zur Verfügung. Ein gutes Beispiel dafür ist in Römer 14, Verse 17 und 18. Kannst du auch gerne mitlesen, sonst ist es auch hier an der Wand, aber wir sind ja schon im Römerbrief, ist ja nicht so weit. Römer 14, Verse 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Und dann, okay, hier ist, worauf es mir ankommt. Nicht auf, was du isst oder nicht isst. Nicht, wie gut du dich an deine Diät hältst. Er sagte, hier ist, was mir wirklich wichtig ist. Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Okay. So kann man Gottes Wirken bei dir, bei mir sehen. sehen die Menschen, die streben danach, gerecht vor Gott und anderen Menschen zu leben. Nicht um sich zu beweisen, sondern einfach, weil sie Gott in sich wirken lassen. Sehen sie Frieden. Ich meine nicht, dass du deinem Nachbarn nicht den Schädel einschlägst, sondern dass du in dir Frieden hast. Dass du sagen kannst, weißt du was? Ich bin dankbar, für wie mein Leben im Moment ist. Es ist nicht vollkommen. Aber Gott hat mich hier hingestellt und er hat einen Plan. Und sieht man bei dir Freude?
Weiß mir ein. Ja. Ich bin halt gläubig, deswegen mache ich keine Sachen, die Spaß bringen. Deswegen sitze ich hier und okay, muss halt so sein.
Ja? Oder sehen Sie, es gibt eine Freude, weil wir wissen, der Herr ist bei mir und er hat mir eine Hoffnung gegeben. Und nichts, was passiert, kann mich trennen von seiner Liebe. So erschildert dieses hier als Voraussetzung: Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann fährt er fort in Vers 2 und sagt: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Ich habe es so genannt: Lass dich von Gott verändern.
Diese Veränderung, wir müssen auch etwas dazu beitragen. Gott ist es, der es tut. Aber lass mich das erklären. Was müssen wir dann beitragen?
Wir brauchen die gesunde Zufuhr von Gottes Wort.
Der Befehl lautet: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja? Und das ist so: Lasst euch nicht in das Schema der Welt pressen. Okay? Also, wie wir vorhin gesagt haben, heutzutage vieles wird maschinell und im großen Stile produziert. Er sagte: Ja, die Welt formt uns auch so. Er sagt: Naja, du musst dich um dich selber kümmern. Du musst dich durchsetzen. Du musst was sein. Du sollst dich präsentieren. Du bist wer. Das sind Ideen und Ideologien, die immer wieder auf uns einströmen, die sagen: Wir möchten, dass du so wirst. Wir möchten, dass du in dieses moderne Menschenbild passt, das alle toleriert, aber das auch lernt, sich durchzusetzen. Und es versucht, dieses zu prägen. Und er sagte: Hey, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht in dieses Schema hineinpressen. Das wird aber nur gelingen, wenn wir uns verwandeln lassen. Deswegen fährt es fort und sagt: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern, hier ist das Gegenstück dazu, werdet verwandelt, wie? Durch die Erneuerung eures Sinnes, des Denkens. Wir können dem Druck der Welt widerstehen, wenn wir lernen, anders zu denken, indem wir fragen, was Gottes Wille ist. Indem wir schauen in seinem Wort und sagen: Gott, wie möchtest du, dass wir leben? Weil dann habe ich etwas, was mir Stabilität gibt. Dann bin ich nicht einfach nur dem ausgesetzt, diesem Druck, der da ist, sagen: Naja, Glaube ist Privatsache, darüber reden wir nicht. Sondern der sagen kann: Ich bin davon überzeugt und ich habe etwas zu antworten, weil ich es aus Gottes Wort habe, weil er mich dadurch anspricht. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist, wie Gott wirken möge, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist Gottes Wille? Wie es hier steht. Das Gute, das, was Gott wohl gefällt, das, was vollkommen gemäß seinem Wort ist. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt: Und dies ist Gottes Wille. Haben wir immer schon nachgefragt. Gott, was ist dein Wille? Eure Heiligung. Das ist, was dein Wille ist. Nun, die Führung im Leben, das ist, was wir meistens damit wissen wollen, die ist unterschiedlich. Aber sagte: Hier ist, was ich erreichen möchte. Und ich möchte das, indem du eben erkennst, zu sagen: Ich will nicht einfach nur konform gehen mit dem, was alle anderen machen. Weil dann, was für einen Unterschied macht dein Glaube, wenn du nur einfach so bist wie alle anderen auch? Die haben irgendeinen Glauben oder gar keinen Glauben. Ja? Man sagte, es soll einen Unterschied machen. Und das Wort, was hier für Verwandlung gebraucht wird, ist, woher wir das Wort Metamorphose haben. Also wie bei Raupen, die sich dann einspinnen und dann der Schmetterling sich daraus entwickelt. Okay? Das ist dieses Wort, werdet verwandelt. Okay? Und das ist einfach ein gutes Bild, zu sagen, okay, ich komme, wie ich bin. Habe ich neulich in der Predigt schon gebraucht. Ja, die vollgefressene Raupe, die immer für sich gesucht hat. Ja, so waren wir. Und er sagte, aber jetzt spinnt euch ein, nicht schließt euch ein, aber spinnt euch ein in Gottes Wort. Lest davon, nimm es in dich auf. Und Gott wird uns verwandeln. Wir merken das vielleicht selber nicht. Aber Stück für Stück wird dieses lebendige und kraftvolle Wort Gottes, wenn wir es an uns wirken lassen, wird uns verändern, dass statt der Raupe Nimmersatt wir ein Schmetterling werden, der hinausfliegt und diese Frieden, diese Freude veranschaulichen kann, den wir in Christus haben. Okay? So lass dich von Gott verändern. Nun, wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig mit Gehirnwäsche, ne? Weil das tun ja Sekten. Aber im gewissen Sinne ist das gar nicht so verkehrt. Unsere Gedanken sind häufig verdreckt. Wir streben nicht nach Gottes Ziel. Wir fragen nicht nach seiner Ehre. Vielleicht sogar nach Sachen, die Gott explizit sagt, dass sie Sünde sind. Und er sagte, nun, du kannst das nicht waschen in der Waschmaschine, wie da im Bild angezeigt. Aber wir können sie waschen in Gottes Wort. Wir können sagen, Herr, so habe ich immer gedacht. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Lass es euch reinigen. Herr, was möchtest du? Was ist dir wohlgefällig? Ich habe immer gedacht, das oberste Ziel muss sein, sich durchzusetzen, Karriere zu machen und jemand zu sein. Aber warte mal. Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hattest ja ganz andere Ziele. Nicht dich groß zu machen, sondern dich klein zu machen. Was ist dein Ziel für mein Leben? Ja? Dass wir uns wirklich verändern lassen. Statt dass wir ständig darauf bedacht sind, was gefällt mir, was fördert mich, fragen wir nun, was gefällt Gott? Wenn wir bedenken die Erbarmung Gottes, wenn wir bedenken seine Gnade und uns ihm zur Verfügung stellen, dann wirkt Gott diese Veränderung. Und hast du auch gemerkt, wie das dargestellt wird? Als letzten Punkt hierzu noch. Seid nicht gleichförmig. Werdet nicht konform. Das ist nicht, was du aktiv tust, sondern das ist, was passiert, wenn du dem nichts entgegensetzt. Du wirst einfach draufgedrückt und dann hast du quasi das Siegel dieser Welt drauf. Sagte, werdet verwandelt. Deutschunterricht am Sonntagmorgen ist ja auch unfair, ne? Aber werdet ist passiv. Was bedeutet das schon wieder? Es heißt, du tust es nicht, sondern es wird an dir getan. Du wirst verwandelt, wenn du sagst, Herr, ich nehme dieses Wort in mich auf und ich stelle mich dir zur Verfügung wie Ton. Und ich bitte, dass du aus mir etwas Brauchbares machst zu deiner Ehre. Und er bewirkt die Verwandlung. Und dann können wir prüfen, dann können wir feststellen, dann können wir erkennen, was Gottes Wille ist. Und da hören dann die meisten Predigen über Römer 12 auf. Aber der Text tut es nicht. Und ich möchte auch, dass wir noch ein wenig weitermachen. Römer 12, Verse 3 bis 5. Erkenne deine Abhängigkeit. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Eine dieser Veränderungen, die Gott bewirken möchte, ist, dass wir nicht zu hoch über uns denken. Ist das ein Problem in unserer Gesellschaft, wo jeder irgendwie denkt, ich bin der nächste Superstar oder ich habe es verdient? Aber Paulus sagt, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist. Ihr sagt, es kam doch nicht mal von mir. Es ist nicht, ich habe das gelernt und ich bin selber in der Wüste bei Jesus in die Lehre gegangen. Ich weiß es vom Meister, also hört auf mich. Sondern er sagte, Gott in seiner Gnade hat mir das beigebracht, dass ich nicht höher von mir denke, als ich zu denken gebührt. Und dieses gebührt ist, als es rechtmäßig ist zu denken, als wir denken sollen. Ja? Er beschreibt an anderer Stelle, mir ist ein Dorn ins Fleisch gegeben, dass ich mich nicht überhebe und sage, aber ich war in den Himmel erhöht. Ich habe den Herrn gesehen. Er sagte, ja, nichts davon. Gott wollte, dass ich nicht zu hoch von mir denke, dass ich demütig bleibe. Und Gott möchte das auch für uns. Wir sollen also besonnen. Und gut, das benutzen wir nicht mehr allzu oft in unserem Vokabular. Es bedeutet im biblischen Verständnis, dass wir biblisch über uns selber denken, dass wir vernünftig denken. Nicht ich bin der Mittelpunkt der Welt und alles dreht sich um mich, sondern ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin nicht nichts. Aber ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade. Ja. Was wir sind und haben, hat Gott uns zugeteilt. Und der Text hier vergleicht die Gemeinde mit einem Leib, mit einem Körper. Und er sagte, so wie in einem Leib du unterschiedliche Glieder hast und die unterschiedliche Funktion haben, so ist es auch in der Gemeinde und alles soll zusammenarbeiten. Paulus selber sagte auch mit dem, was ich eben schon angeführt habe, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade in 1. Korinther 15, Vers 10. Und deswegen haben wir keinen Anlass, uns zu rühmen. Wenn es dir gegeben wurde, ja, dann ist es ja nicht mehr deine Leistung. In 1. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. Ja. Unser Daniel hatte ja gerade gestern Geburtstag und er geht nicht rum und sagte mit dem Geschenk und sagt dann, schau mal, wie gut ich war, schau mal, was ich mir verdient habe. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk verdienst du dir nicht, es ist, was dir gegeben wurde. Okay? Nun, was hast du erreicht? Nun, vielleicht auf deinem Bewerbungsbogen steht dann drauf, hab diese Ausbildung, hab diese Erfahrung, hab diese Fähigkeiten. Aber wenn wir über uns selber denken, können wir sagen, ich bin, was ich bin und ich habe, was ich habe, aus Gottes Gnade. Er hat mir ermöglicht, diese Ausbildung zu machen. Er hat mir den Kopf gegeben, dass ich das verstehen konnte. Er hat mir das Umfeld gegeben, dass ich zur Schule gehen konnte, was auch nicht überall selbstverständlich ist. Erkennen wir an, Herr, es ist durch dich. Ich nehme es dankbar an, aber es ist nicht, schau mal, wie toll ich bin und was ich alles kann. Ja? Das ist, wie Gott möchte, dass wir von uns denken. Und er sagt dann auch, gut, und als diese Glieder habe ich euch in einen Leib zusammengefügt. Und wir sind verschieden und haben verschiedene Aufgaben. Aber wir haben den gleichen Herrn. Und wir sollen auf ihn hören. Ja. Verschiedene Organe, zum Beispiel auch die Leber. Ja. Und stell dir vor, eins der Organe sagt einfach, heute habe ich keine Lust, ich bleibe zu Hause. Du kannst ja gern zur Gemeinde gehen, aber ich bleibe zu Hause. Nun, wenn die Organe nicht funktionieren, dann bist du schwer krank. Wenn die Leber nicht funktioniert, bist du schwer krank. Wenn du fehlst in der Gemeinde, ist die Gemeinde schwer krank. Es ist nicht egal, ob du da bist. Und ich meine nicht, ob du auf dem Stuhl sitzt, damit wir zählen können und sagen, wir hatten wieder über 100 Besucher im Gottesdienst. Das meine ich gar nicht. Sondern jemanden, den du ermutigen kannst. Gott hat uns dazu gesetzt. Du sagst, aber ich sehe hässlich aus. Würde keiner hier sagen, aber ich bleib beim Beispiel der Leber. Okay? Die meisten denken, na, das sieht nicht besonders appetitlich aus und den meisten schmeckt es auch nicht. Gibt Ausnahmen. Aber die Leber ist wichtig. Und du bist wichtig. Er sagte nicht, ich habe ein paar wichtige Organe in der Gemeinde. Pastoren und Diakone. Und alles andere sind irgendwelche Bänzel, die da noch irgendwo dranhängen. Absolut unbiblisches Bild. Wir alle gehören zusammen. Du kannst für jemanden Ermutigung sein, der gar nicht bereit ist, auf die Predigt zu hören. Aber durch deine Freundlichkeit kannst du sie bereit machen, sich von Gott formen zu lassen. Und dass du an jemanden denkst, nicht nur am Sonntagmorgen. Einige der Funktionen sind zu anderen Zeiten wichtiger. Im Moment kannst du deinen Darm ausschalten, du brauchst ihn nicht besonders. Es gibt keine physische Nahrung hier. Im Moment ist es wichtiger zu hören und Gottes Wort aufzunehmen. Aber heißt nicht, nimm deinen Darm raus und sag, den brauche ich ja sowieso nicht. Okay? Nicht alle Dienste werden am Sonntagmorgen getan. Einige sind unter der Woche, sich um jemanden zu kümmern, anzurufen, vielleicht auch praktisch etwas helfen zu können. Keiner denke höher von sich. Wir sind alle abhängig voneinander. Und Gott sagt, ich habe euch zusammengestellt und ich habe einen Plan, dass du dabei bist. Und du bist nicht unnütz. Und dann erklärt er das, wie er das meint, in den Versen 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, wieder ist ein Geschenk von Gott, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der abgibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also eine fünfte Voraussetzung für ein gutes Miteinander. Setze deine Gaben ein. Wir sollen also nicht nur mitkommen und hier anwesend sein, sondern auch mitmachen. Wir haben verschiedene Gnadengaben, die wir zur Gesundheit des Leibes auch einsetzen sollen. Und dann gebraucht der Text hier verschiedene Beispiele für Gaben und den Maßstab, der angelegt werden soll, wie wir sie dann einsetzen. Er fängt an und sagt, wer weissagt oder prophezeit, der tue es in der Entsprechung zum Glauben. Das heißt, er muss sicherstellen, wenn jemand lehrt, wenn jemand Gottes Wort weitergibt, dann ist es in der Entsprechung zum Glauben, zu dem offenbarten Wort Gottes. Deswegen sind wir sehr dafür, dass jeder seine Bibel mitbringt. Weil es ist für mich kein Kompliment, wenn du sagst, prima Predigt, das hätte ich nie darin gefunden. Dann habe ich es nämlich nicht gut erklärt. Das Beste, was geschehen kann, ist zu sagen, ich habe mitgelesen und ich habe gesehen, tatsächlich, Gott will das. Das steht hier. Das hat Gott gesagt. Vielleicht hat mir die eine Illustration, das andere Beispiel geholfen. Toll. Aber ich möchte, dass wir sehen, das ist nicht Volkers Idee oder Jeffs Idee oder Christians Idee oder irgendwessen andere Idee, sondern es ist Gottes Idee. Und wenn nicht, tu es beiseite, es ist wertlos. Wer prophezeit, wer weissagt, in der Entsprechung zum Wort Gottes. Dann fährt er fort und sagt, es sei Dienst im Dienen. Dieses Wort für Dienst ist das Wort, für wo wir auch Diakon her haben. Dieses Wort für Dienen. Und wer dient, der soll auch dienen. Aber wie dienen? Ja, so wie Jesus uns ein Beispiel gegeben hat. Bei der Fußwaschung in Matthäus 20 steht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja. Wenn wir dienen, ist es nicht, damit die anderen mir gegenüber etwas schuldig sind und ich dann zurückbedient werde. Weil das können andere auch, das sagt Jesus sogar. Was habt ihr den Pharisäern voraus, wenn ihr nur etwas tut zu denjenigen, die euch Gutes wiedergeben? Aber wenn ihr es tut für die, die es euch nicht erwidern können, die vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben. Wer dient, der diene, um des Dienstes willen, als Dienst für Gott, nicht um etwas dafür zu empfangen. Nun, das heißt nicht, du darfst nicht arbeiten gehen und Lohn dafür erhalten, okay? Aber es heißt, dass meine Einstellung ist, ich tue es durch die Erbarmung Gottes. Ich tue für den Herrn, weil er so viel für mich getan hat. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Und ich bin einer der vielen. Er hat mich frei gekauft, damit ich aus freien Stücken jetzt ihm diene. Sagt dann weiter, Vers 7, es sei der Lehrt in der Lehre. Wieder ähnlich wie bei der Verkündigung, bei der Prophetie. Wer lehrt gemäß der Lehre? Nicht, was ich denke oder was ich meine, da steht, sondern was Gott sagt. Dann fährt es fort, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Und das klingt für uns immer so, ermahnt klingt immer so negativ. Aber im Griechischen ist das gleiche Wort auch für Ermutigung und Trost. Nun, manchmal müssen wir ermahnen, müssen wir sagen, pass auf, das ist gefährlich, tu das nicht. Manchmal braucht jemand Trost oder Ermutigung. Ja? Man sagt, wer tröstet oder ermahnt, der tut das gemäß der Ermahnung. Okay? Tue das nicht mit falschen Versprechungen. Und das ist heutzutage so verbreitet. Ja? Wenn du, es wird gesagt, das ist nicht, was die Bibel sagt, aber es wird gesagt, wenn du wirklich Christus glaubst, dann wirst du gesund werden. Und dann wirst du reich werden. Und Gott wird dich reichlich segnen. Es stimmt nur nicht. So, wer ermahnt, wer tröstet, der soll das nicht mit falschen Versprechungen machen. Der soll nicht sagen, ja, wenn du dieses tust oder wenn du zu unserer Gemeinde kommst, dann passiert all dieses und du wirst nie wieder ein Problem haben. Hat Christus auch nicht versprochen. Was hat er versprochen? Wenn jemand mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und er meinte nicht eine goldene Kette um den Hals. Ja? Sondern er meinte, der halte sich selber für tot und folge mir nach. So, wer ermahnt, mit der Ermahnung gemäß des Wortes. Oder eben auch Trost hier. Der abgibt in Einfalt. Ja, wer mitteilt, auch finanziell, der soll das in Einfalt tun. Ohne Hintergedanken zu sagen, naja, wenn ich jetzt ein bisschen mehr gebe, dann darf ich nächstes Mal auch ein bisschen mehr mitreden. Ja, dann habe ich auch irgendwie Einfluss, wie das, was ich jetzt gegeben habe, gebraucht wird. Oder wenn ich dem was zur Verfügung stelle, dann müsste der mir ja auch mal was Gutes tun. Oder nicht immer auf meine Schwierigkeiten oder meine Sünde hinweisen. Wer gebe, soll geben. Ich glaube, hinten bei unserem Kasten, wo wir Spenden sammeln, sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Nicht jemand, der sagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann passiert dieses. Ja, Gott ist ja auch nicht so. Er ist kein Apparat, er ist keine Maschine, zu sagen, okay, ich tue das jetzt rein und dann drücke ich diesen Knopf und dann kommt das bei raus. Er ist eine Person. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dann sagt es weiter, wer vorsteht mit Fleiß, wer vorsteht oder auch Verantwortung übernimmt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12 wird das für Gemeindeälteste, für Pastoren gebraucht. Ja, dass wir diejenigen ehren, die euch vorstehen, die euch ein Beispiel sind im Glauben. Und der soll sich mit Fleiß einsetzen für das Wohl des Leibes. Ja, wir als Pastoren, wir sitzen nicht die ganze Woche drumherum und machen es uns gemütlich und dann Sonntagmorgen holen wir schnell eine Textstelle raus und sagen, mal schauen, irgendwas zu geben, damit sie dann wieder für eine Woche ruhig sind. So funktioniert das nicht. Wir sind ein Leib. Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen hören. Wo können wir mit Gottes Wort weiter Rat geben? Das heißt, wenn du auch von hier gehst und sagst, das war ja schön und gut, aber es hat mir nicht wirklich geholfen mit meiner Situation, gerne melde dich. Wir nehmen uns Zeit dafür. Wir wollen helfen. Wir wollen, dass du erfahren kannst, was hier beschrieben steht. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass du ganz neu geformt wirst in das Ebenbild Christi. Dann sagt er hier noch, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ja? Also wer praktisch hilft, der soll es mit Freude tun für den Herrn. Und nicht, und da ist schon wieder jemand, der irgendwas von mir will. Ja? Sondern zu sagen, mir ist so viel gegeben, ich möchte gerne dieses weitergeben. Dies ist keine vollständige Liste. Also wenn du sagst, ja, keins davon passt so ganz. Ja, es ist nur beispielhaft. Du hast noch eine Liste in 1. Korinther 12, die ist nicht identisch. Ja, von daher, das sind Beispiele zu sagen, so könnte das aussehen. Es zeigt aber, dass alle unterschiedlich, aber alle wichtig sind. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, das muss nicht alles zeitgleich geschehen. Also wenn du sagst, ja, meine Gabe ist eher im Dienen, das muss nicht Sonntagmorgens sein. Nicht jeder, der die Gabe auch des Lehrens hat, muss Sonntagmorgen von vorne predigen. Es kann auch sein, dass er es in einer Bibelstunde macht. Oder dass er das in einer Jüngerschaftsbeziehung, von der wir in letzter Zeit mehr gehört haben, so ausübt. Ja. Setze deine Gaben ein. Überleg, Herr, wo hast du das? Und vielleicht ganz kurz, es muss kurz bleiben, aber dass du schaust, viele sagen ja, wie weiß ich denn, was jetzt meine Begabung ist? Tue das, was Gott in seinem Wort sagt, und du wirst es merken. Oder frage Leute über ihre ehrliche Meinung. Ja? Leute haben mir ehrlich gesagt, Volker, du hast einige Begabungen, Singen ist nicht eine davon. Okay? Lass es. Jedenfalls, nicht lass das singen. Willst du mich hören? Wenn du zu nah bei mir dran sitzt, tut mir leid für dich, aber ich singe. Ich tue es für den Herrn, nicht für die CD. Okay? Aber so stellst du es fest. Und vielleicht merkst du einfach und denkst, oh, vielleicht habe ich das. Und Leute sagen, vielleicht hattest du gedacht, dass das war ein super Vortrag, aber ich habe im Moment gar nichts verstanden. Ich bin nicht der Einzige. Ja? Okay, das ist in Ordnung. Das macht dich nicht schlechter. Das heißt nur, Gott möchte dich ein bisschen anders gebrauchen. Einige sind sehr evangelistisch begabt. Super, wir brauchen dieses. Nicht alle sind genauso. Einige sind sehr, sehr praktisch begabt. Wunderbar, gebrauch es. Nicht jeder ist so. Wenn der Leib komplett gleich ist, ich meine, wie würde ich aussehen mit 50 Nasen? Ja, könnte super riechen, aber ja, irgendwann schnell würde es mir stinken. Du kannst das nicht machen. Gott wusste, warum er uns so zusammengesetzt hat, wie er uns zusammengesetzt hat. Und jeder ist wichtig. Jetzt hat er gerade von den Gaben gesprochen. Aber ich finde ganz wichtig, was er danach macht. Und wir nehmen noch die Verse 9 bis 13 und dort hören wir dann auf. Da sagt er Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Bevor ich weitermache, erinnerst du dich vorher, wer Barmherzigkeit mit Barmherzigkeit, wer die Gabe des Lehrens hat in der Lehre, wer vorsteht mit Fleiß und solche Sachen? Hier sagt er nicht, wer die Gabe der Liebe hat, mit Liebe. Ja? Sondern er sagt dieses für alle, also befolge Gottes Anweisung. Diese, die jetzt folgen, gelten für alle, nicht nach Begabung. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienen, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Wir sind unterschiedlich, aber es muss eine Gemeinsamkeit geben und das ist in diesen Anweisungen hier. Das sagt er, dieses gilt jetzt für alle. Die Liebe soll bei allen ungeheuchelt und ehrlich sein. Du kannst dich nicht rausreden und sagen, da bin ich nicht so besonders begabt drin. Frage aber, heißt das, wenn ich mich nicht danach fühle, soll ich lieber nicht lieben als heucheln? Ja, das sagt er, die Liebe sei ungeheuchelt. Du sagst, ich liebe euch eben nicht und jetzt zeige ich das für alle Leute. Nein, das ist nicht gemeint. Aber es zeigt uns dann zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Du hast hier gesagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Und vielleicht komme ich mir manchmal vor und sage, das war eher ein freundliches Grinsen aufgesetzt, ein Lächeln. Aber so wirklich suche ich nicht nach dir am besten. Herr, ich brauche deine Hilfe. Es ist gegen dein oberstes Gebot, wenn ich meinen Nächsten nicht liebe wie mich selbst. Und sagt es weiter, alle sollen das Böse verabscheuen und am Guten festhalten. Das klingt erstmal offensichtlich, aber lass mich auch dazu noch was sagen. Das heißt erstmal, dass es Böse und Richtig tatsächlich gibt und nicht, naja, das ist schön für dich, das ist gut für dich, aber meine Umstände sind anders. Ja? In Hebräer 5, Vers 14 ist davon die Rede, dass wer durch, der, durch Gebrauch geübte Sinne hat zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Des Weiteren sagt es auch, verabscheut das Böse. Das ist ja ziemlich stark. Manchmal haben wir irgendwie den Eindruck, dass das christliche Ideal so ein ausgewogenes Temperament ist, das immer so ganz ruhig bleibt und sich über nichts aufregt und einfach ganz sanft, ganz weich ist. Und natürlich sollen wir nicht explodieren, wir sollen immer unter der Kontrolle des Heiligen Geistes sein. Okay? Aber Jesus war nicht immer ganz sanft. Er hat nicht sanftmütig die Tische im Tempel umgelegt und gefragt, ob sich auch keiner verletzt hat. Er hat sie umgeschmissen. Und wenn du da ins Griechische geht, es bedeutet umgeschmissen. Ja? Er hat tatsächlich gesagt, mir reicht es hier. Was habt ihr hier aus Gottes Haus gemacht? Petrus, wunderbar von Gott gebraucht, war auch nicht eher der zurückhaltende Typ. Paulus auch nicht. Sonst wäre er nicht so häufig gesteinigt worden und geschlagen worden und verhaftet worden. Er hat sich dafür eingesetzt. Natürlich sollen wir uns beherrschen, aber wer dem Bösen zugucken kann, macht sich mitschuldig. Wir können, und was für ein Gott wäre das, wenn er sagen würde, ja, ich toleriere das alles einfach. Ich toleriere, wie Menschen umgebracht werden. Ich toleriere, wie Ehebruch begangen wird. Ich toleriere, wie Menschen sich und das Leben ihrer Familie in Mitleidenschaft ziehen durch Drogen und Alkoholmissbrauch. Ich meine, was würdest du tun? Würdest du nicht alles in deiner Macht Stehende tun, etwas dagegen zu tun, um sie daraus zu befreien? Und Gott gibt uns sein Wort, er gibt uns seinen Geist und er gibt das Gericht am Ende der Tage, um zu sagen, geht nicht diesem Weg nach. Okay. Also, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Dann sagt er weiter, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, das hatten wir schon angesprochen, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Nicht darauf warten, wann sind die anderen mir zuvorkommend, sondern ich tue es für die anderen, unabhängig davon, was andere tun. Und Jesus gab das Beispiel in Philipper 2, Vers 3. Da steht, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selber. Ist das unsere Einstellung? Es war die von Christus. Dann sagt er weiter, in Fleiß nicht säumig, nicht faul sein, wie der Knecht, der seine Talente begrub. Das steht in Matthäus 25, steht dort, ich mach weiter. Stattdessen brennend im Geist. Nicht einfach nur, ja, ich halte mich an die Regeln. Ich tue nichts, was wirklich darüber hinausgeht. Ich tue nichts Schlimmes. Und er sagte, so vom Heiligen Geist vereinnahmt, zu sagen, ich muss dieses weitergeben. Nicht, weil die Gemeinde sagt, du musst, sondern weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Und dann sagt er weiter, dem Herrn dienen. Wir tun es für den Herrn. Und dann sagt es, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Das klingt ja erstmal ziemlich logisch, ist es auch. Aber es zeigt auch, dass wir nicht einfach neutral gegenüber den Umständen sind. Er sagt, wenn du gerade neue Hoffnung geschöpft hast, dann freue dich. In Bedrängnis halte an den Zusagen, die du von Gott hast. Natürlich ist man eher frohen Mutes, wenn es gerade gut geht und vielleicht ein bisschen am Kämpfen und am Festhalten an den Zusagen Gottes, wenn es nicht so gut geht. Und das ist, was er hier auch sagt. Und im Gebet haltet zu jeder Zeit an, wir brauchen das. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Der Glaube will also aktiv helfen und segnen. Und wir dienen so, wo der Herr uns gerade hingestellt und begabt hat. Sei es in der Familie, in der Gemeinde, im Verein. Der Herr, er ist Herr, er ist Chef. Er gibt uns die Anweisung und wir folgen ihm. Und wir sind nicht emotionslos gegenüber den Umständen, aber sie bestimmen uns auch nicht. Es ist nicht, jetzt bin ich gerade voller Hoffnung und jetzt voller Begeisterung und dann im nächsten Moment wieder völlig depressiv und deprimiert, sondern sie treiben uns einfach ins Gebet. Natürlich wird die Umsetzung immer noch unterschiedlich aussehen. Aber bei allen soll diese Prägung der Gnade da sein. Und wenn wir das beherzigen, dann werden wir ein gutes Miteinander haben. Geht da noch? Lass mir nochmal helfen. Ein weiter, letzte. Ja, genau. Was trägst du zu einem guten Miteinander bei? Hast du es erst für dich? Hast du den Frieden in dir durch die Erbarmung Gottes? Und dann hast du dich zur Verfügung gestellt, hast gesagt, Gott, du hast so viel für mich getan, gebrauche mich, wie du möchtest. Ich brauche die anderen. Du hast mich hier nicht alleine hingestellt in die Welt. Und ich bin gerne bereit, das einzusetzen, was ich habe, und nehme gerne in Empfang, was andere mit ihren Gaben beitragen können. Und ich folge einfach, was Gott in seinem Wort sagt. Ich lasse mich von ihm prägen, ich will diesem folgen. Und Gott wird das gebrauchen zu seiner Ehre, dass wir wirklich als Gemeinde ein gutes Miteinander haben. Die, mit den Pastoren, mit den Diakonen, mit jedem Mitglied, mit jedem Freund, mit jedem Besucher der Gemeinde. Und wenn wir dieses tun, und wenn wir dieses Verständnis haben, dann werden wir ein Leib sein, der gerne freudig zusammenkommt und ein Zeugnis ist für alle drumherum von der verwandelnden Kraft der Gnade Gottes. Lass uns beten.